Der kurze Clip baut ja auf Weihnachten auf, geht ja von da dann weiter und erzählt so ein bisschen von Herzenshaltung, die auf jeden Fall hilft, um Gott zu begegnen, um Gott kennenzulernen. Ich möchte aber trotzdem nochmal zurückspulen hin zu diesem, wie ist Jesus gekommen, wie wird Jesus kommen, davon redet die Bibel eine Menge, und wie kann er heute zu mir kommen und was kann heute in mir dann passieren. Mir ist das nochmal aufgefallen, als ich die Weihnachtsgeschichte die letzten Wochen immer mal wieder mir angeguckt habe und versucht habe, irgendwie damit so umzugehen, dass es irgendwie eine liebevolle Weisheit Gottes gibt, die sogar auf Schwangere Rücksicht nimmt. Folgt mir mal. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 17, fängt sozusagen die Weihnachtsgeschichte an. Die fängt an mit Zacharias. Zacharias ist ein Priester und Zacharias wird gesagt, also dem wird viel gesagt, aber dem wird gesagt, so wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. In der Geschichte des jüdischen Volkes, zu diesem Zeitpunkt sind schon ein paar Jahrhunderte lang, ist die Bibel für das jüdische Volk zu Ende geschrieben. In der Geschichte des jüdischen Volkes war jetzt klar irgendwie die Vorstellung, es wird jemand kommen, der vor dem Messias hergehend, vor dem Christus hergehend, vor dem Retter, dem Erlöser hergehend, zugucken wird, dass das Volk überhaupt damit umgehen kann. Dass das jetzt nicht irgendwie ein einziges Chaos ist, in das dieser Retter reinkommen wird. Und dass dem Zacharias, der Johannes angekündigt wird, ist für den Zacharias eigentlich auch die Ankündigung des Retters. Über den muss hier gar nicht geredet werden, weil das ist jetzt nicht sein Thema. Aber es ist klar, worum es hier in dieser Frage geht. Die nächste, die was zu hören bekommt, ist Maria. Maria bekommt die Geburt Jesu angekündigt. Und da heißt es unter anderem, seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Das klingt doch irgendwie richtig gut. Also abgesehen davon, dass sie im selben Moment, in dem sie hört, dass seine Herrschaft nie zu Ende gehen wird, hört, dass sie jetzt auch gleich schwanger werden wird, weil der Heilige Geist über sie kommt. Und das, glaube ich, ist eine etwas irritierende Botschaft. Ist das hier an dieser Stelle so, dass erstmal ihr gesagt wird, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Das klingt doch auch erstmal ganz gut. Ich springe jetzt mal ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Da ist die ist andere Hälfte sozusagen der Geburtsgeschichte Jesu drin erzählt. Nämlich Josef, der dann irgendwann ja so richtig mitkriegt, Menschenskinder, ne? Das ist ja, ich merke gerade, ich glaube, ich habe den falschen Vers dir angegeben. Matthäus. Ich bin falsch. Matthäus 1,21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Josef bekommt mit, dass seine Verlobte, mit der er bisher noch keinen Sex hatte, schwanger wird und denkt sich seinen Teil. Der ist ja nicht blöd gewesen. Und dann begegnet ihm nachts im Traum ein Engel. Man sagt ihm, alles gut, das Kind, das sie bekommt, kommt von Gott. Und dann bekommt er eben gesagt, was das für ein Kind ist und was diese Funktion dieses Kindes sein wird. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Ich glaube, dass das für Josef viel netter klingt, als dass das für einen Zacharias geklungen hätte. Ein Zacharias ist ein Priester. Und ein Priester hätte gewusst, dass ein Befreien von Schuld immer was mit Blutvergießen zu tun hat. Im Alten Testament ist Schuld und Schuldvergebung hat immer irgendwie was mit Blutvergießen zu tun. Josef hört nur, er wird sein Volk von seiner Schuld befreien und das klingt auch erstmal gut. Also den Eltern des kleinen Babys, das hier im Bauch ranwächst, wird gesagt, er wird für immer herrschen. Und er wird sein Volk von seiner Schuld befreien. Dann in Lukas Evangelium wieder, Kapitel 2, Vers 11. Jetzt kommen wir langsam in die Geschichte rein, die wir ein bisschen besser kennen, weil wir sie diverse Male in der Luther-Version vorgelesen bekommen haben. Heute ist euch der Retter geboren, denn in der Stadt Davids Christus der Herr. Der Retter ist geboren, Christus der Herr. Christus ist das griechische Wort für das hebräische Wort Messiach. Das ist der Gesalbte, wenn man das wörtlich übersetzt. Aber der Gesalbte, das klingt in Zeiten von Penaten irgendwie nicht so eindrucksvoll. Der Gesalbte ist die Salbung durch ein Öl, das zeigen soll, dass der Heilige Geist auf einem Menschen drauf ist. Deswegen werden heute in der Regel Könige immer noch gesalbt. Übrigens auch Bischöfe und Päpste und so. Und dann, als Jesus schon geboren ist, ich überspringe mal die Leute, die aus Morgenland kommen, das, was wir so kennen als die drei heiligen Könige oder die Weisen aus dem Morgenland, wörtlich steht hier die Magoi, die Magier aus dem Morgenland, die wissen eigentlich gar nichts, sie wissen nur, dass ein König in Israel geboren ist, also die wissen weniger als alle anderen, aber die haben ja auch nur die Sterne. Also die haben die Sterne beobachtet und deswegen wissen die nur die Hälfte von dem, was wichtig ist. Aber das zumindest wissen sie, aber es ist für unsere Geschichte nichts Neues. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, 34 und 35, da sind Maria und Josef mit dem kleinen Jesus im Tempel. Das hätten sie nicht gemusst, dass man in den Tempel geht, aber hier gehen sie in den Tempel. Und also es bot sich an, weil Bethlehem ist nicht so weit von Jerusalem und so, da kann man ganz gut auch zu Fuß rüberlaufen. Und dort begegnen sie Simeon und dieser Simeon segnete sie, heißt es hier, und sagte zur Mutter Maria, dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Du aber wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen. Wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden. Wie gut, dass das Kind schon geboren ist. Jesus kommt. Jesus kam in dieser Situation. Und es war für die Leute unerwartet. Also irgendwie haben sie alle gewusst, wenn du einen Juden damals gefragt hättest, wird der Messias kommen, dann hätten sie alle wahrscheinlich gesagt, ja, der wird kommen. Alle. Es gab eine tief verankerte Volksfrömmigkeit, die wahrscheinlich an niemandem vorbeigegangen ist. Aber das Wie hätten sich die Leute völlig anders vorgestellt. Und als es dann passiert, da wird es so Stück für Stück für Stück offenbart und jeder bekommt so sein Teilchen und so Schritt für Schritt entblättert sich so ganz langsam, was denn das für ein Messias sein wird, was denn das für ein Retter sein wird. Nach dieser Geschichte wird es dann ganz lange wieder still werden. Es gibt so ein kurzes Aufflackern, als Jesus 12 ist, aber dann erst mit 30 steigt er ein in eben diese Berufung, die ihm als Baby zugesprochen worden ist. Wenn ich jetzt sage, Jesus ist da gekommen, dann stimmt das eigentlich nicht. Jesus war schon lange da. Ich habe mit Andrea vor 2 Tagen über so ein paar Bibelstellen geredet, wo wir in der Bibel was finden so zu Jesus, über, also wer er denn eigentlich war vor seiner Geburt. Und vielleicht ist die eindrücklichste Stelle im Kolosserbrief, die haben wir nicht auf der Folie drauf, aber die hat einfach Wucht. Im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15, er ist das Bild, eben dieser Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters. Aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Also wie ist denn das mit dem Kommen Jesu? Wenn man sich den Kolosserbrief anguckt und ganz viele Stellen im Neuen Testament anguckt und von dort aus dann das Alte Testament liest, also die ganzen Stellen der Bibel, die geschrieben wurden, bevor Jesus gekommen ist, dann merkt man, dass es hier eine merkwürdige Spannung gibt. Es gibt irgendwie ein Kommen des Retters, des Messias, eben dieses Jesus. Und es gibt einen, er war schon immer da. Er war schon lange da. Und er hat schon lange Macht und Herrschaft ausgeübt. Die ganze Schöpfung wäre ohne ihn nicht geschehen. Viel massiver kann man das eigentlich nicht mehr ausdrücken, als Paulus das hier im Kolosserbrief tut. Genauso ist das, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel redet im Neuen Testament, also im Alten Testament, ich habe das nicht nachgezählt, das ist mir alles zu friemelig, immer sowas zu machen. Im Alten Testament soll es ungefähr 300 Mal drinstehen, dass der Erlöser kommt. Ungefähr. Das ist so die Zahl, die man immer wieder lesen kann. Ich weiß nicht, ob die alle voneinander abschreiben oder ob 17 Leute getrennt voneinander gezählt haben, aber ungefähr 300 Mal soll es drinstehen. Im Neuen Testament steht ungefähr 600 Mal drin, dass Jesus wiederkommt. Also wenn wir sagen, wie konnten die Juden nur nicht begreifen, dass jetzt der Retter kommt, dann wird es irgendwann den Moment geben, wo die Leute, die Christen fragen werden, sag mal, habt ihr nicht gewusst, dass Jesus wiederkommt? Also das stand nun wirklich deutlich in diesem ganzen Ding drin. Ich nehme mal eine der bekannteren Passagen im Matthäusevangelium, wo Jesus das selber erzählt. Ich empfinde, wenn es so um die letzten Dinge geht, also die Bibel redet von einem Anfang der Welt und redet auch von einem Ende der Welt. Wenn es um die letzten Dinge geht, dann ist Matthäus 24, 25 immer so die erste Adresse. Da redet Jesus selber von den letzten Dingen und von da aus kann man dann auch irgendwie die anderen Passagen der Bibel zu diesem Thema ganz gut verstehen. Matthäus 24, Abvers 30. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar im Himmel erscheinen. Der Menschensohn ist eine Bezeichnung, die Jesus sich selber mehrfach gibt. Dies ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Also es gibt irgendwie ein Ereignis, das ist weltweit, das ist nicht irgendwo im Verborgenen. Also die Zeugen Jehovas sagen ja, dass Jesus 1914, meine ich, gekommen ist, nur dass das eben so im Geheimen gemacht hat. Also das ist ein beliebtes Sektenthema. Irgendwie ist Jesus schon gekommen und ein paar sehen ihn auch schon und so. Also Jesus sagt hier nein. Also wenn er wiederkommt, dann wird das in einer Art und Weise passieren, die total offensichtlich ist. Sie werden ihn sehen mit göttlicher Macht und Herrlichkeit. Dann wird die Posaune ertönen und der Menschensohn wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Die Posaune ist das, was in unserer Kultur heute sowas wie der Gong ist. Ja? Also man will was Wichtiges mitteilen, Pause ist zu Ende oder... Das war jetzt nicht wichtig, aber so, dann ist das in unserer Kultur eher ein Gong, in dieser Kultur war das die Posaune. Und offensichtlich wird mit dem Kommen Jesu die Weltgeschichte in eine völlig andere Richtung nochmal laufen. Er wird sie zusammenbringen, die Menschen aus allen Himmelsrichtungen, die er erwählt hat. Ich springe ein bisschen, Vers 36. Doch den Tag und die Stunde, wenn das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, Klammer auf, ich selber, Jesus, Klammer zu. Nur der Vater kennt sie, diesen Tag und diese Stunde. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen die Menschen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis dann die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden dann zusammen auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Das ist eigentlich eine Passage, die hätte man auch so fast vor die Geburt Jesu stellen können. Also er wartet das Kommen Jesu und macht das nicht nur irgendwie sozusagen so fromm religiös, sondern sehr konkret. Weil sonst verpasst ihr es. Ihr kriegt das, ja, ihr werdet nicht vorbereitet in diese Situation reingehen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Es wird ein Tag kommen, der wird sehr überraschend sein, es wird sehr überwältigend sein in dem, was dann passiert, in den Auswirkungen, die das alles so mit sich bringen wird. Und dann, um das nochmal deutlich zu machen, redet Jesus weiter. Macht euch doch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Nachtstunde der Dieb kommt, würde er aufbleiben und den Einbruch verhindern. Menschen anderer Kulturen sind ein bisschen mutiger. Also wir würden aufbleiben und die Polizei anrufen. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Das sind Bilder, ne? Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Ja? Oder ich komme wie der Chef, plötzlich stehe ich im Raum. Ja? Und wehe all denen, die gerade irgendwelche Spiele an ihrem Rechner zocken oder so. Ne? Also das sind die Bilder, die Jesus hier verwendet und sagen, hey, es wird plötzlich und überraschend kommen. Aber Jesus ist jetzt da. Jesus ist jetzt da. Er ist jetzt der Herr der Herren und der König der Könige. Wir sehen das nur nicht. Einige von uns wissen das. Einige von uns leben so, als wenn das stimmt. Aber wir sehen ihn nicht. Wenn Paulus im Kolosserbrief sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, dann würden wir sagen, er ist das unsichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Wir sehen Jesus nicht. Wenn von der Wiederkunft Jesu die Rede ist, dann gibt es dafür drei Begriffe, die in der Bibel verwendet werden. Der häufigste Begriff ist der, der verwendet wird, wenn ein König vorbeikommt. Es gibt ja Gegenden damals in dieser Zeit, und das zieht sich rein bis ins Ende des Mittelalters, da hat man jahrzehntelang seinen Herrscher nie zu Gesicht bekommen. Der war einfach nicht da. Und wenn der dann kam, dann hat man das manchmal 2 Jahre lang vorbereitet, weil man wusste, der kommt. Dieses Bild von dieser Ankunft eines Königs, also eines Herrschers, der über dieses Gebiet regiert, aber eben in der Regel nicht anwesend ist, dieses Bild ist das häufigste Bild, das das Neue Testament verwendet. Dieses Wort. Das zweite Wort, das kennen wir als Fremdwort, ist Apokalypse. Also das Offenbaren, das Aufdecken, dass eben ein jemand, also von etwas, was verborgen ist. Es war bisher nicht sichtbar und jetzt auf einmal wird das Tuch zur Seite gezogen und oh, da war ja was, da ist ja was. Und dann gibt es noch ein zweites Wort, was diesem Offenbarungsgedanken sehr ähnlich ist, wo es um ein plötzliches Sichtbarwerden geht. Also wo es etwas, was verhüllt ist, wird enthüllt und etwas, was bisher nicht sichtbar ist, wird sichtbar. Das ist ein weiteres Wort, was verwendet wird. Und das ist unsere Situation. Wir leben in einer Wirklichkeit, die wir nicht sehen. Wir leben in einer Wirklichkeit, die wir nicht sehen. Wir haben nichts, um es anzufassen. Wir haben nichts, um es belegen zu können. Gar nichts. Alles, was wir haben, ist dasselbe, was die Leute des alten Bundes hatten, bevor Jesus gekommen ist. Nämlich ein Zuspruch Gottes. Dass Gott gesagt hat, es kommt ein Retter. Es kommt ein Retter. Mehr haben wir nicht. Und Gott würde sagen, mehr braucht ihr auch nicht. Ich bin Gott. Also wenn ich rede, muss euch das gefälligst reichen. Mehr braucht es nicht. Ich bin Gott. Jesus ist gekommen und Jesus wird kommen. Und in beiden Situationen ist es so, dass etwas, was bisher verborgene Wirklichkeit war, was bisher nicht greifbar sichtbare Wirklichkeit war, wie das auf einmal sehr konkret geworden ist. Die Leute haben sich nicht vorgestellt, dass der Retter, der da kommt, dass das ein richtiger Mensch, Baby, ja, also Mensch hätten sie sich vielleicht noch vorgestellt, aber wahrscheinlich sind die in ihren Gedanken sofort so zu diesem Erwachsenen rübergesprungen. Auf einmal ist da so ein Baby. Das war nicht das, was sie sich, das war schon sehr, sehr konkret. Der Jesus, der wiederkommt, derselbe Jesus, der wird sehr, sehr konkret hineintreten in diese Welt und auf einmal wird Schluss sein mit der Geschichte. Auf einmal wird Zeit ihr Ende finden. Aber er ist die ganze Zeit da. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Wir können jetzt unser Herz ihm zuwenden. Wir können jetzt mit ihm reden. Und so wie ein Simeon ein Zuspruch von Gott hatte, dass bevor er sterben wird, wird er den Messias sehen, so kann Gott auch zu uns reden und kann manchmal Dinge in unser Herz reinpflanzen, Tage bevor sie passieren, Wochen bevor sie passieren, Jahrzehnte bevor sie passieren. Einfach weil Gott Lust daran hat, in uns eine Hoffnung zu wecken, die Gott auch in Erfüllung bringt. Er mag das, weil er auch unser Vertrauen mag. Gott ist es wichtig, dass wir ihm vertrauen. Gott steht nicht so wahnsinnig darauf, dass beweis dich mal. Das ist nicht so das zentrale Thema von ihm. So ist Jesus gekommen, so wird Jesus kommen. Wie kommt Jesus heute zu mir? Wie kommt Jesus heute zu mir? Indem ich ihn erwarte. Indem ich die Augen meines Herzens aufmache und sage, Gott, ich will dich sehen. Und das Faszinierende ist, dass das eigentlich reicht. Ich bin über 2 Jahre mit Christen zusammen gewesen, die haben mir alles Mögliche erklärt. Und das waren viele nette Leute dabei, manche waren einfach nur Leute. Die Leute haben mir Sachen zu lesen gegeben, war in meinem Fall wichtig. Ich brauchte irgendwie gewisse intellektuelle Hürden, mussten mal geschliffen werden und irgendwie musste ein bisschen klar kriegen, was Sache ist und so. Aber was es dann wirklich brauchte, ist, dass ich irgendwann in meinem Zimmer gestanden habe und gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, dann heil mich jetzt und ich glaube an dich. Und das war der Moment, wo auf einmal Gott da war. Und das stimmt nicht, der war ja nicht auf einmal da, der war die ganze Zeit da. Nur mir war er verhüllt. Mir war er verborgen. Das ist ja die Spannung, in der wir stehen in jedem Gottesdienst. Dass Gott jetzt gerade zwischen der zweiten und dritten Reihe da in diesem Mittelgang steht. Und wir tun so, als wenn er irgendwie da ist und irgendwie, also die Vorstellung, dass er wirklich, wirklich da ist, die ist gar nicht so leicht auszuhalten. Was braucht es, damit Gott zu mir kommt? Mein Umdrehen zu ihm. Das ist ganz unkompliziert. Das ist eine ganz simple Geschichte. Wenn ich jetzt so frage, so was braucht es, damit eben dieser Gott, dem ich begegne, auch mein Retter wird, mein Heiland wird, mein Herr wird und all diese Dinge, die hier drin stehen, da könnte ich jetzt ein bisschen mehr zu erklären. Aber damit ich mich überhaupt ihm als Heiland zuwende, ihm als Retter zuwende, ihn als meinen Herrn zuwende, ihn als meinem Gott zuwende, ihm als meinem Schöpfer zuwende und so weiter, damit das alles passieren kann, muss ich mir erstmal begegnen. Muss ich ja erstmal irgendwie in Kontakt kommen. Und Gott will in Kontakt mit uns kommen. Von unserer Seite braucht es nichts anderes, als zu hören, dass er mit uns in Kontakt kommen will. Die Bibel ist voll davon. Und dass wir unser Herz öffnen und sagen, ich will darauf vertrauen. Das klingt ein bisschen abstrus, es klingt ein bisschen komisch, es kann einem auch so ein bisschen Angst machen, die Vorstellung, dass wenn ich jetzt anfange zu beten, dass der Gott Himmels und der Erde mir jetzt anfängt zuzuhören. Ich weiß nicht, wie es, also einige von euch sind in netten christlichen Elternhäusern groß geworden, ihr wisst gar nicht so richtig, wovon ich rede. Für mich war das ein furchtsamer Moment. Und einige von uns wissen, also einige von uns wissen ganz genau, dass die Begegnung mit Gott auch immer so ein bisschen was zu tun hat mit Furcht überwinden. Das ist normal, wenn wir etwas begegnen, was so viel größer ist als uns, dann wären wir dumm, wenn wir Furcht nicht kennen würden. Jesus ist damals gekommen und hat sich einzelnen Leuten im Vorfeld waren Leute vorbereitet, ganz wenige. Die Welt selber war überhaupt nicht vorbereitet. Und dann wird er wiederkommen und wieder wird es vielleicht ganz Einzelne geben, die für sich irgendwie was Klares wissen, was passieren wird, die für sich eine innere Gewissheit haben, so wie eben hier dieser Simeon eine innere Gewissheit hatte. Aber es wird für die Welt total überraschend kommen. Für die meisten von uns wird es, vielleicht für alle von uns, total überraschend kommen. Genauso ist es, wenn einer von uns Gott begegnet. Das ist für die Leute in unserem Umfeld total überraschend. Manche von uns haben als Christen angefangen, weil sie Gott begegnet sind. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, müssten wir sagen, wann bin ich eigentlich das letzte Mal Gott begegnet? Dann würden einige sagen, ich könnte noch sagen, dass es früher war, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr. Und manche müssen ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahrzehnt. Darum geht es in der ganzen Sache mit Christsein. Um Begegnung mit Gott. Vertrauensvolle Begegnung mit Gott. Ich trete nicht Gott entgegen, damit er sich mir offenbart, sondern ich trete ihm entgegen, weil ich ihm vertraue. Und dann geschieht Offenbarung. Aber es ist nicht etwas, was passieren muss, damit ich. Sondern ich tue meinen Schritt jetzt auf Gott zu, weil Gott so viele Schritte auf mich zugegangen ist. Und für uns ist die Hürde extrem klein. Wir müssen nicht wie die Magier aus dem Morgenland unsere Kamele satteln und monatelang irgendwo hinreisen, um dann am Ende doch nicht da anzukommen, wo wir hin wollten. Wir können einfach unsere Augen öffnen oder unsere Augen schließen. Wir können uns einfach hinknien oder wir können aufstehen oder wir können sitzen bleiben. Wir können sagen, Gott, hier bin ich. Ich will jetzt mal den ganzen religiösen Ballast hinter mir lassen. Gott, hier bin ich. Ich will dich. Ich bete mit uns. Ja, bei mir ist das irgendwie so eine komische Spannung zwischen irgendwie sich auch freuen so auf das, was so mit Weihnachten verbunden ist und auch dem ganzen Klimbim, der ja auch irgendwie ganz nett da dran hängt. Oder auf der anderen Seite so eine Traurigkeit, dass das manchmal wie dicke Decken auf dem Ganzen drauf liegt und dass das alles irgendwie nur noch Schale ist und Verpackung ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt hier, heute, Menschen durchdringen lässt zum Kern. Danke, dass du hier bist. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen Mut machst, gegen ihre Furcht, gegen ihre Gewohnheiten, gegen das, was wohl die anderen darüber denken könnten, ihr Herz in die Hand zu nehmen und auf dich zuzugehen. Komm, Jesus, komm.